Sonntag, 15. Juni 1997, Frauenfeld, Hausversammlung, Familie Lengweiler. Vortrag Bruder Arthur Mohl. Textlesung Bruder Gerd Hummel.
Psalm Nummer 111 vor.
1, 1, 1, 1.
Jawohl. Halleluja, ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen, im Kreise der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, denkwürdig für alle, die daran gefallen haben. Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Er hat ein Gedächtnis seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gab Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt auf ewig seines Bundes. Er tat seines Waltens Macht seinem Volke kund, da er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht. Verlässlich sind alle seine Gebote. Sie stehen fest auf immer und ewig, erfüllt in Treue und Redlichkeit.
Im Moment, habe ich recht gehört? Barmherzig sind alle seine Gebote. Das müssen wir uns einmal merken. Das müssen wir uns einmal merken. Auch dort, wo es donnert und blitzt, sind seine Gebote barmherzig. Nur haben wir sie noch nicht verstanden, wie man diese Gottesworte geistlicherweise, richtigerweise verstehen sollte.
Er hat seinem Volke Erlösung gesandt, hat seinen Bund auf ewig bestellt. Heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit.
Aha.
Einsichtig handelt, wer danach tut, sein Ruhm bleibt ewig bestehen. Amen.
Amen. Amen.
Mit dem Bette. Abba, lieber Vater, heiliger Gott, allmächtiger Herr, Vater von Jesus Christus, Herr der Heerscharen, ich danke dir für deine Liebe und Güte. Ich danke dir, dass wir heute Nachmittag zusammenkommen dürfen, um dir die Ehre zu geben. Wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Ich danke dir, dass der Arthur und die Luise und der Gerd uns sind und der Arthur und der Gerd uns dein Wort auslegen tun. Ich bitte dich, schenk ihnen und uns Weisheit und Kraft. Du, Herr, bist gnädig und barmherzig. Du gibst Speise denen, die dich fürchten. Ich bitte dich, heiliger Gott, segne diese Zusammenkunft, segne jedes von uns und auch unsere Glaubensbrüder auf der ganzen Erde. Bitte dich, segne dein auserwähltes Volk Israel und auch unser Volk. Bitte dich, hilf allen Menschen und allen, die in Obrigkeit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Amen.
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 Liebe Schwester, im Namen Jesu dürfen wir wieder diese wunderbare Hausversammlung heute beginnen. Und wir haben ein gewaltiges Thema. Und das heißt Führungen Gottes. Führungen Gottes. Eine kleine Vorbemerkung. Das Thema behandelt die Führungen Gottes ausschließlich. Es sind also keine weltlichen, menschlichen Führungen heute im Thema vorhanden. Nur Führungen Gottes. Zweite Vorbemerkung. Wir haben uns, Arthur und Luise, haben sich nur an das Wort führen gehalten.
Ja.
Jetzt schnell einen Kurzüberblick über diesen gewaltigen, vom Wort her, über diesen gewaltigen Dienst, Führungen. Wir behandeln zuerst die einleitende Frage, wohin führt Gott? Wir reden dann von einer ersten Führung und einer letzten Führung und lesen dazu das Wort Gottes. Dann dürfen wir ein Vierfaches betrachten. Vier entscheidende Teile. Und der erste ist der allerschönste, nämlich die Führungen Gottes, die für uns wunderbar sind. Den zweiten Teil, die Führungen Gottes, die uns nicht gefallen.
Einen, da gibt es das auch.
Das gibt es auch. Wir werden dann staunen. Es sind mindestens auch wieder da fünf kleine Unterteile. Dann den Teil 3 halten wir ganz kurz. Auch das gibt Satans Führung. Ein vierter Teil, die Führung der Völker oder eines Volkes, auch da gibt es Aussagen dazu in der Schrift, fassen dann zusammen und wiederholen die erste Führung und die letzte Führung. Jetzt zur ersten Führung, also zur entscheidenden Frage, wohin führt Gott? Die erste Führung, wo Gott die Menschen geführt hat, ist nämlich die Situation des Gartens Eden. Und das dürfen wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 und 8. Erste Führung des Menschen in den Garten Eden. Das ist die einzige Stelle, wo nicht führen dasteht, die wir heute behandeln, aber die doch einer Führung gleichkommt. Nämlich, was ist da geschehen? 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und Jehova, Gott, bildete, betont den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Vers 8. Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Erste Führung Gottes. Des Menschen, betont, des Adam in den Garten Eden hinein. Die letzte Führung, die wir dann am Schluss ausführen,
ersetzte ihn also
hinein.
Setzen, das ist ja eine Ruhestellung. Es heißt dann wohl an anderer Stelle, um ihn zu bebauen, ja, Gartenbau, und zu, wie geht's weiter?
Bewahren.
Zu bewahren, ja, zu bewahren. Ja. Da hat der Adam schon was bewahrt. Wann ist ja nur die Stellung, etwas zu bewahren, aussageberechtigt in dieser Weise? Er setzte ihn in den Garten, um ihn zu bewahren. Das heißt, hatte Adam schon hochen können? Da ist ja Gefahr. Wenn etwas, ja, wenn mir gesagt wird, du, also wir setzen dich jetzt hier ein, so, und sieh gut zu, bewahre das tadellos. Ja, dann weiß ich, dem solches gesagt wird, der Herr hat mich jetzt wohl da hineingesetzt, Vorstellung, aber in seinem Wort bewahren, da wittere ich eine Gefahr. Weiter.
Ja? Das lauter.
Bis zum Fall.
Der Aber, Adam.
Er hat auch Vollmacht an jedem, die den Namen können zu geben. Er ist über dem allem gestanden, wo wir uns also gar nicht vorstellen können, wie er Gott ähnlich war.
Adam hatte also eine Gottähnlichkeit, ja, in Garten Eden. Das ist eine sehr wichtige, ja, Aussage.
Ja.
Ich habe den Vers gefunden, 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, ähnelt dem Vers 8. Das ist eben gerade dieser Vers, den ihr schon genannt habt. Und Jehova, Gott, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden. Und nun, wozu? Zu bebauen und ihn zu bewahren. Das ist der 15. Vers. Und Jehova Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Das ist dieser Zusammenhang. Das war die erste Führung Gottes mit diesem gottähnlichen Ebenbild, dem Adam, den er hinein in den Garten gesetzt hat. Jetzt die letzte Führung, die lesen wir dann am Schluss, jetzt dürfen wir sie schon nennen. Das ist die Führung mit der Menschen, also uns, der Gemeinde, die Führung mit Christus in Gott wieder hinein. Das ist ein gewaltiges Wort in Römer Kapitel 11. Lesen wir dann abschließend.
Wenn wir schon da sind, dann die wunderbare Kurzfassung im letzten Vers von Römer 11. Schlag mal auf. Römer 11. Letzter Vers.
Das ist der Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ist das All. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Aha. Ist das Wort das All noch dabei?
Nein. Alle Dinge. Aha. Wird übersetzt.
Ist keine Anmerkung?
Nein.
In Bezug auf das All. Also ich glaube auch, da steht das Wörtchen da Panta nicht. Hm. Einfach alles. Panta.
Panta.
Ja. Also, aus ihm, das ist so eine wichtige Stelle.
Von ihm?
Also, das heißt im Griechischen, aus ihm heraus. Erstens. Zweitens. Durch ihn getragen. Drittens. Und in ihn hinein ist alles geschaffen. Ist das ein gewaltiges Wort? Drei kurze Aussagen. Aus ihm heraus, durch ihn getragen und jetzt die wichtige Bemerkung dazu, zur zweiten mittleren Aussage, durch ihn. In dieser mittleren zweiten Aussage erst war es möglich, dass Böses entstehen konnte. Als noch alles in ihm drin war, war Entstehen vom Bösen unmöglich.
Erst aus der Zweiheit war das Böse. Aus der Zweiheit kam das Böse.
Wie wird das Böse erst möglich? Ne? Ja, jetzt ist natürlich nicht ohne weiteres, dürfen wir so sagen, nein, ich will dir zuerst mal Recht geben, aber nicht, damit du Recht hast, ne? Sondern, dass die Schrift für uns ganz klar ist, nämlich, aus Gott heraus. Jetzt kommt aber noch die Frage, weil du von der Zweiheit gesprochen hast. Seit wann ist denn Christus als zweite geistliche Gottesperson, seit wann existiert die? Melchisedek ohne Anfang und ohne Ende. So. Also,
und ohne
Vater
Sünde.
Und Sohn sind wohl zwei persönliche göttliche Einheiten, können aber sagen, der Vater und ich sind eins. Im Heiligen Geist sind eigentlich drei. Nur ist ja die Frage, ist der Heilige Geist auch eine Person,
ja,
oder nur eine Kraft?
Ja. Eine Person.
Er sagt, ja, der Heilige Geist sei auch eine Person.
Sagt er schon, der Heilige Geist und die Kraft.
Ja, gut, wenn du dich darauf berufst, Ja, wir sind jetzt mit Luther bei einem geistlichen Gespräch versammelt, nicht? Also bildlich gesprochen mit Luther. Du hast gesagt schon, der Heilige Geist, der ist männlich, ja. Aber im Griechischen heißt es eigenartigerweise nicht der männliche Artikel, sondern unglaublich, uns gar nicht gefallend, da, Pneuma, das heißt tatsächlich. Das Geist. Liebe Geschwister, das gefällt uns gar nicht mehr. Ja, also ist noch besser als die Geist. Ne? Also, aber nun, es ist nun einmal so, doch, ho ist der männliche Artikel, he der weibliche Artikel und dort der sächliche Artikel. Und im Griechischen ist nun der Heilige Geist so bescheiden, dass er, ich muss direkt sagen, beliebt, sich mit einem sächlichen Artikel versehen zu lassen. Also, wir können nichts dafür, aber es ist so. So, zurück zu unserer...
Wir kommen zum ersten großen Teil und betrachten die Führungen Gottes, die für uns wunderbar sind. Punkt 1. Er, der Herr, führt zu den Wasserquellen. Wir lesen dazu Jesaja Kapitel 49, die Verse 8 bis 13. Jesaja 49, Zusammenhang, Verse 8 bis 13.
Ja.
Zu Führung Gottes zu den Wasserquellen hin. Es steht die Zeit vor dem Tausendjahrreich vor uns. So spricht Jehova. Zur Zeit.
Augenblick. Er hat eben die Bemerkung gemacht, so steht für die Zeit vor dem tausendjährigen Reich. Und da wollen wir jetzt die Ohren spitzen, ob die Aussage stimmen könnte. Also, noch einmal lesen den Text.
Jesaja 49, Abvers 8. So spricht Jehova, zur Zeit der Annehmung, das heißt der Huld, eigentlich der Betätigung des Wohlgefallens, Anmerkung, habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen.
Ah, um die verwüsteten Erbteile.
Erbteile auszuteilen. Ah. Erbteile mit B, Erbteile
ja.
auszuteilen.
Ja, also. Kann dieses Wort im tausendjährigen Reich zur Durchführung kommen? Nein. Im tausendjährigen Reich ist von Anfang an macht der Herr alles neu, 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 neu. Das sind für die Menschen, die Gott ins tausendjährige Reich hineinsetzt, setzt er genauso in einen fertig gepflanzten, wunderbaren das ganze Erdenrund erfüllenden Garten.
Vergleichbar mit dem Garten Eden, den wir am Anfang bei der ersten Führung erwähnt hatten.
Ja.
Wunderbar. Ja. Also um das Land aufzurichten, um dich und dich setzen zum Bunde des Volkes, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen und um den Gefangenen zu sagen, gehet hinaus. Zu denen, die in Finsternis sind, kommet ans Licht. Sie werden an den Wegen weiden und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein.
Wie viele kahle Höhen gibt es im tausendjährigen Reich? Keine einzige. Merken wir. Ich betone das, weil ich lange Zeit in meinem Glaubensleben auch gedacht habe, jede Aussage, die heute in der praktischen Durchführung unmöglich ist, flugs ins tausendjährige Reich zu versetzen, obwohl das überhaupt nicht genau hingesehen nicht möglich ist. Denn es gibt eine Zeit für den Staat und das Volk Israel, der zu verwechseln ist mit den Zuständen des tausendjährigen Reiches. Wunderbare Zustände. Weiter.
Und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten.
Was ist denn mit der kahlen Weide? Auf allem heißt doch.
Auf allen kahlen Höhen.
Ja, also auf einer kahlen Höhe
wird ihre Weide sein.
Ja, bitte. Was kann man von einer Landschaftslage auch ganz kahl, wenn nichts wächst? Ja, dann. Aber wenn auf kahlen Höhen Gott ihre Weiden anordnet, ja, was gibt es denn da zu beißen auf kahlen Höhen? Immer schön, wenn die Schrift uns in Verlegenheit bringt. Darüber gibt es ein Lied, ein schönes Lied, wo man Lied singt, eingeschrieben wie auf kahlen Höhen. Nun, aber das heißt, auf kahlen Höhen wird ihre Weide sein. Im Moment, wo Gott sie auf, ich muss jetzt direkt ergänzend sagen, für die bisher kahlen Höhen, sorgt Gott sozusagen mit einem kräftigen Segensregenguss, ja, dass am anderen Morgen schon eine fette Weide ist. Weiter.
Vers 10. Das ist jetzt der Schlüsselvers. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten.
Ja.
Und weder Kimmung noch Sonne wird sie treffen, denn ihr Erbarmer wird sie führen.
Wunderbar, ja.
Und wird sie leiden an Wasserquellen.
Ja.
Das ist unser Schlüsselwort, führen, Führung zu Wasserquellen.
Ja. Und zwar, wunderbar hier, zu Wasserquellen. Also gerade an die Ursache, wo Wasser getrunken, genommen werden kann. Also nicht, wenn da ein Bächlein da schon lange da, weiß wo, von Karl und Höhen ehemals, ne? Wenn Gott auf kahle Höhen einen kräftigen Regenguss sendet, was passiert da zuerst? Da wird zuerst das Trockene, ne? Das Kahle ist doch trocken oben und so. Da schwemmt zuerst das Schmutzwasser zuerst. Und dann kommt die Reinigung weiter.
Und alle meine Berge will ich zum Wege machen. Und meine Straßen werden erhöht werden.
Aha. Lies nochmal das letzte Wort im
nochmal den Zusammenhang. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten.
Jawohl.
Und weder Kimmung noch Sonne wird sie treffen.
Was heißt Kimmung? Wer weiß das genau? Ja bitte, was ist das?
Glutwind. Glut, heißer Wind.
Glutwind.
Ja.
Danke.
Noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie leiten an Wasserquellen. Und alle meine Berge will ich zum Wege machen und meine Straßen werden erhöht werden. Hier ist noch der Vers 13 zu lesen. Siehe, diese werden von fernher kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Wahrscheinlich ist der Osten gemeint.
Das sind nur drei Himmelsrichtungen.
Ja, werden hier genannt.
Also, zwei sind bekannt. Lies nochmal die erste Richtung.
Von Norden.
Norden.
Und die zweite Richtung von Westen.
Von Westen.
Und diese aus dem Lande der Sinim.
Aha.
Vielleicht Anmerkung der Sinesen oder Chinesen. Das ist ein vielleicht in der Anmerkung.
Also nur die drei.
Ja.
Mhm. Und der Süden?
Süden fehlt hier, wird nicht genannt.
Haben wir eine Begründung gehabt?
Ist eine Begründung da?
Sie stehen im Süden.
Wie meint er?
Sie stehen im Süden.
Aha. Ach so, ja, für Sie. Sie selber sind, für Sie war ja dann im Süden eine Wüste, kurz, ne? Die Wüste Sinai. Ja, gut, danke schön.
Das war zum ersten Teil Führungen, wunderbare Führungen Gottes, der erste Punkt.
Als zu Wasserquellen.
Führt zu Wasserquellen.
Ganz wunderbar. Ja.
Punkt 2 im ersten Teil, er führt zu stillen Wassern. Ein wunderbares, uns bekanntes Psalmwort.
Jawohl. Also Wasserquellen und die Quellen. Und jetzt ganz wunderbar zu stillen Wasser.
Stille Wasser.
Ja, wie übersetzt die Elberfelder stille Wasser?
Ja.
Und wie hat Luther übersetzt, weißt du noch, wo ist er?
Frisches Wasser.
Aha. Frisches Wasser.
Luther übersetzt frisches Wasser.
Aha.
Wir lesen nun aus der Elberfelder.
Ja.
Psalm 23, den Vers beginnt ja so bekannt. Der Herr Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jetzt der Vers 2 mit dem Führen. Er leitet, er lagert mich auf grünen Auen, er führet mich zu stillen Wassern. Und Luther, wer eine Luther-Übersetzung hat, der steht frischen zum frischen Wasser.
In der Zwingli-Bibel steht, zur Ruhestadt am Wasser führt er mich.
Mhm, ja, da haben wir jetzt diese ganz drei. Stille Wasser, frisches Wasser, Ruhestadt am Wasser.
Ja. Also, liebe Geschwister, unser Gotteswort ist übergewaltig, wunderbar, wie die Worte gewählt sind. Und ein Reichtum, eine Buntfarbigkeit ohne Gleichen. Weiter.
Wir lesen der dritte Punkt und lesen gerade weiter, das steht im dritten Vers im Psalm 23. Das sagt die Elberfelder, er erquicket meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Hier ist in der Luther-Übersetzung das Wort führen. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Anmerkung: Saulus, der auf der Straße nach Damaskus zum Paulus wird und zum Glauben kommt, diese Straße wird die Gerade genannt.
Darf ich schnell eine bisschen Bemerkung machen, ist so schön. Wieder einmal war der Adolf Heller in Zürich, Vorträge, hat nirgends Mittag gegessen, kam dann zu uns nach Hause, er wollte ruhen, aber dann nach dem Ruhen waren wir dann fröhlich beisammen beim besten Kaffee. Ach, das wollte ich nicht sagen oder erzählen. Aber was ich sagen wollte hier, also es ging uns, wie wir sagen, einmal schwer. Ja. Da waren die Kinder noch klein.
Ja, nur lauter.
Ah, gut, danke. Da waren die Kinder noch klein. Ja. Da waren an der Hutenstraße dort. Jetzt kam der Adolf Heller wieder über Mittag zu uns zum Ruhen. Er läutet an der Wohnungstür. Hilda geht hin, öffnet, und Adolf in seiner frohen Weise, der sagt, ah, grüß Gott, Hilda. Hilda, wie geht's? Und die Hilda? Schlecht.
Genau wie in der Bibel steht.
Und der Adolf nicht verlegen, der sagt, richtig, in der wie geschrieben steht. Er führe mich auf schlechter Straße. Da war die Hilda geheilt. Ja, gut, weiter. Ja.
War der dritte Punkt, das ist die Luther-Übersetzung, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Zur Straße und damit zum Weg, den der Herr auswählt, das auch gewaltige, wunderbare, tröstende Wort in Hiob 29, Vers 25. Aha. Ich wählte für sie den Weg, also die Straße, hier steht den Weg aus. Der Weg Jesus Christus steht vor uns damit auch. Ja. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte.
Christus ist der Weg.
Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So können wir hier lesen: Ich, euer Gott, wählte für euch den Christus, euer Haupt, aus und saß als dieses Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar.
Unter der
Kriegsschar von Kriegsleitern Jesu Christi, konnten wir jetzt ergänzen, gleich wie einer, der Trauernde tröstet, nämlich einer, der auf alles eine Antwort hat, auch in noch so großer persönlicher Not.
Ja. Noch ein Gedanke zum letzten Punkt. An der Straße, welche die Gerade heißt, das war offenbar in Damaskus, sonst krumme Wege, krumme Straßen, aber eine war eine gerade Straße. Man siehe da, die Verbindung zwischen zwei Punkten, wo ist der kürzeste Weg, die kürzeste Verbindung vorhanden? So? Nein. Sondern die Straße, die gerade heißt. Und das ganze Gesetz und die Propheten sind bildlich gesprochen solche Pfade. Nicht gerade. Aber da, was Gott jetzt dem Apostel Paulus geschenkt hat, an Dienst, das ist die gerade. Geistlich die gerade Straße. Ich kann von dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, als Raben, schwarzer, beschmutzter Mensch, muss ich nach dem Gesetz, weiß was für alles, für Übungen, weiß was machen? Nein. Hier unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes gilt nur Gnade. Gnade, die es rechtsgültig möglich gemacht hat, rechtsgültig mich, großen Sünder, von einem Moment zum anderen vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden zu machen. Kennen wir eine solche Bibelstelle?
Hiob 1, ja. Vers 1.
Aha. Arthur.
Ja, bitte.
Arthur Fehler hat mal gesagt, Evangelium von da bis da, die gerade. Ja. Das ist ein ganzes
Leben durch, bis es
mal
abgerutscht ist. Also, da ist ein Fall, wenn es von da oben da runter, dann muss man nur fallen.
Ja.
Ja, wenn es von da müsste, da rauf gehen. Das wäre schon schwieriger. Aber bei uns ist das möglich. Nicht? Dass das, was wir geistlicherweise essen, nicht? Uns dann auch dieses Gotteswort kennt der Begriff Verstand und der Begriff Geist. Der Verstand ist das, was da drin ist, heißt der Verstand. Aber der Geist, der ist im Herz, aber der steht dann da oben und belebt das und so. tröstet uns da. Und dir, Erwin, du hast eine besondere Gnade, wie Gott dich da gnädig und barmherzig das Schwere hat erleben lassen. Und jetzt oder, hast du da so gerade sitzen, so geredet als ich 93-Jährige. Also, gut, fertig, wieder.
Fazit von diesem allem. Der kürzeste Weg,
ja, bitte.
Egal wie wir sind, ist immer der Gnadenweg.
Ja.
Den zwingt uns aber Gott nicht auf. Aber wir dürfen in freier Wahl dürfen wir entscheiden, diesen kürzesten Gnadenweg.
Ja.
Der Gnade in Christo Jesu.
Ja.
Das war der dritte Punkt mit Ergänzungen. Jetzt der vierte Punkt im Teil 1. Vor uns steht der Berg der Verklärung. Das steht in den Evangelien, in Matthäus Kapitel 17 und in Markus 9. Wir lesen die beiden Verse. Matthäus 17, Vers 1, Berg der Verklärung. Was ist dort geschehen? Da steht geschrieben, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, steht in Matthäus 17,1. Markus 9, Vers 2 steht geschrieben, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg besonders allein. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, also Jesus, und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee.
So darf ich darauf hinweisen, dass Jesus ganz kurz vorher ein Wort gesagt hat, in großer Macht und Herrlichkeit. Herrlich. Triumph der kritischen Theologen, ich habe das schriftlich von einem, da sehen wir, jetzt sind dann 2000 Jahre vergangen und dieser Jesus ist nicht gekommen, weder noch. So. Antwort. Er sagte ihnen, ja, etliche werden nicht kommen sein, die ich komme in große Macht und Herrlichkeit. Anstatt zu schimpfen und zu spotten und ja, sagen wir, der Irreführer da, hätten die weiterlesen, sollen die weiterlesen. Und nach einigen Tagen nimmt er die 3 mit sich und wird so verwandelt in die Herrlichkeit, Gestalt mit den weißen Kleidern und den strahlenden Haupten, die Sonne und so weiter. Die haben das Wort schon damals eben. In wenigen Tagen hat sich das erhöht vor den Augen derjenigen, die ihm folgen. Also, liebe Geschwister, es ist wunderbar, dass immer dort, wo die Bibel, man meint, oder die Herren Kritiker meinen hier spotten zu müssen, dass gerade dort die wunderbarsten Erfüllungen sind. Immer dort. Ja.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Warum hat Christus immer nur den Johannes, den Petrus und den Jakobus ihn mitgenommen? Immer da. Aber im Abschied. Wie gibt es immer die drei, und die anderen sind zurückgeblieben. Obwohl er alle auserwählt hat.
Die Frage ist berechtigt. Sehr. Warum hat er in der Regel nur die drei mitgenommen? Also, Johannes und Petrus, das sind die Söhne des Zebedäus, das sind also zwei liebliche Brüder. Und die, ja. Oder ist der Johannes und Petrus mit dem? Ja, und dann hat ja der katholische ist er mitgedacht.
Ja. Lauter, Sprecher.
Aha, danke schön. Also, Jesus hatte dann noch leibliche Brüder, das heißt, die Josef, jetzt war es der Mann der Maria, die den Herrn Jesus durch den Heiligen Geist empfangen hatte von Gott dem Vater, bekam sie dann von Josef noch etliche Kinder, Söhne und Töchter. Und die waren dann halt eben ja, für den Herrn Jesus keine, für den vom Heiligen Geist gezeugten Menschen, Jesus Christus, ja, mehr als einmal ein Problem. Ja. Weiter.
Wir kommen zum fünften Punkt im ersten Teil und betrachten Psalm 18, den 19. Vers. Psalm 18, Vers 19. Führungen Gottes. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Lust an mir hatte. Psalm 18 ist überschrieben dem Vorsänger von dem Knechte Jehovas von David, der die Worte dieses Liedes zu Jehova redete an dem Tage, als Jehova ihn errettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Das sind also Worte Davids, noch einmal, und er führte mich, David oder mich, Bruder, Schwester, heraus, hinein ins Weite. Er befreite mich, weil er Lust an mir hatte.
Er führte mich hinaus ins Weite. Also, klein, wie soll ich sagen, kleinkariert in einem beengten Raum war er offenbar bis jetzt drin, und jetzt führte er mich heraus
ins Weite. Er befreite mich,
ja,
weil er Lust an mir hatte.
Wunderbar.
Hier sehen wir David, der Mann nach dem Herzen Gottes.
Ja, ja.
Psalm 18, Vers 19. Wir ergänzen Psalm 118, da ist auch von der Vers 5, da ist auch von der, nur schnell von der Weite die Rede, und von zunächst aus der Bedrängnis. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah, Jah erhörte mich und setzte mich in einen weiten Raum. Also leicht zu merken, Psalm 18, Vers 19 und Psalm 118, Vers 5.
Wunderbar. Eine Weite des Herzens. Gott gab Salomo sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Ist das eine Weite des Herzens? Ach ja, der Sand am Ufer der Meere, dann das Meer, Wasser, am Trocknen. Wie der Sand, der am Ufer der Meere ist, das heißt geistlicherweise, das Meer sind die Nationen, hat Gott dem Salomon Verständnis gegeben für alle 70 Nationen, die Gott auf der Erde geordnet hat. Und das Land ist ja Israel immer. Das Land ist immer Israel. Land, 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 höre das Wort des Herrn, das Israel.
Arthur, nochmal eine Frage. Die vielen Nationen, die wir heute haben, Bruno ja. und Moret, ja. mal verglichen mit den 70 Nationen, muss alles wieder zurück. In die 70 Nationen zurück. Ursprünglich.
Ja, die sind heute nicht mehr als solche sichtbar. Ne?
Aber sie kommen wieder.
Die, ja, als wenn 1000 Jahre zurück kommt, die wieder da.
Wenn also viele Nationen, kleine Nationen, die selbst gemacht sind, wieder verschwinden, nach göttlichem
ja.
Plan.
Ja, weißt du. Sehet den Feigenbaum, das ist Israel heute, ohne Frucht, aber sich wieder ein Feigenbaum da, das ist Israel mit allem Drum und Dran. Damals, er ging hin, es war die Zeit der Vollfeigen, er hat es wieder Vollfeige haben, weil keine kam, er verflucht wurde. Und jetzt auf die Frage, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters, sagt Jesus, sehet den Feigenbaum und alle Bäume. Ja, und alle Bäume sind was? Das sind die alten Nationen. Und das sind die 70, wie Gott geordnet hat. Und alles andere sind nur Negerstämme oder Sippschaften. Also keine Nationen. Nationen haben genau ihren Werdegang. So und so, ja. Zum Beispiel mehr Eidgenosse oder mehr Helvetier. Ne? Wir Helvetier sind keine Nation biblisch. Also wir sind nur stämmlich.
Wir bleiben in den Psalmen und kommen zum sechsten Punkt und am siebten Punkt, Psalm 61, von einem, den kennen wir, der ein Schreien in der Seele hat und dessen Herz verschmachtet. Kennen wir ihn? Es ist David. Oder auch Jesus, wie er gelitten hat. Oder auch wir, wenn wir zerschlagenen Herzen sind. Psalm 61, dem Vorsänger mit Seitenspiel von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Höre,
da steht der Schwarz, der Mann nach dem Herzen Gottes.
Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Und jetzt der Vers 2. Vom Ende der Erde werde ich zu dir rufen, wenn mein Herz verschmachtet. du wirst mich auf einen Felsen leiten. Also das ist die Leitung, die Führung auf einen Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feinde.
Also, ein Christus oder Gott bekennt David, war für ihn ein Felsen, der ihn, wie lesen wir?
Zu hoch war.
Zu hoch war. Und für uns ist die Herrlichkeit Christi manchmal auch nicht nur fast, sondern zu wunderbar, zu hoch. Ja, da kommen also, können unsere Hochschulen und von mir rein abdanken. Ja. Ein Felsen, der mir zu hoch ist. Aber wer kennt das Liedchen, Fels der Ewigkeiten? Fels der Ewigkeiten.
Psalm 68, 6, der siebente Punkt im Teil 1. Psalm 68, der sechste Vers. Gott lässt Einsame in seinem Hause wohnen.
In einem oder seinem?
In einem Hause wohnen. Und bei Einsame ist Anmerkung, Gott lässt einzeln Zerstreute in einem Hause wohnen.
Aha. Da der Sammelzieher die Einzelzerstreuten in ein Haus.
In einem Hause?
Ja, was, wie heißt das Haus auf Deutsch? Das Haus Gottes natürlich.
Und führt Gefangene hinaus, unser Thema Führungen Gottes, führt Gefangene hinaus ins Glück.
Ist das ein Wort? Und führt Gefangene hinaus ins Glück. So etwas.
Die Widerspenstigen aber wohnen in der Dürre. Noch einmal Psalm 68, 6. Gott lässt Einsame, einzeln Zerstreute in einem Hause wohnen. Haus Gottes. Führt Gefangene hinaus ins Glück. Die Widerspenstigen aber wohnen in der Dürre.
Kann man sagen, die Einsamen gehen in die Ruhe Gottes ein.
Ja. Wohl uns, wenn wir uns von ihm gefangen hinausführen lassen ins Glück. Punkt 8. Der gewaltige Psalm 107 mit dieser Vierteilung.
Ja.
Wir erinnern uns daran an das vierfach wiederholte, dann schreien die und die zu Jehova in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettet er sie. Das ja. wird ja viermal in diesem Psalm wiederholt. Wir lesen den Psalm wegen der Führung Gottes. Psalm 107, den 14. Vers. Vielleicht Vers 13. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, eben dieser Vers, und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Und er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Und nun die Aufforderung, mögen sie Jehova preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern.
Aus seiner Führung, er führte sie heraus.
Aus der Finsternis.
Und zerriss ihre Fesseln. Also, wenn Gott das alles wohl macht, und durch wen macht er solche Sachen? Du
durch uns sind. Mhm. Durch uns. Ja. So wie er nach dem Jesus Christus am Kreuz noch als letztes Wort gebetet hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hat der Vater natürlich mitgehört. Der Leib Jesu war im Scheol, im Totenreich. Nein, der Leib war im Grab, Entschuldigung, und seine Seele, die war im Totenreich, im Scheol. So. Aber sein Geist war jetzt, wir wollen mal geistlich richtig verstehen, nackt, also ohne Seele und ohne Leib. Allein der Geist kehrte zurück zu wem? Zum Vater. Hat er nicht gerufen, Eli, Eli, Lama, Sabachthani? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Also vollständige Gottverlassenheit und jetzt Vater, nicht Gott hier, sondern Vater. Zwischen Vater und Sohn war nie eine, dem Geiste nach, nie eine Trennung. Denn Gott war ja in Christo. Da hing der Vater dann auch am Kreuz.
Christo.
Ja, welcher Vater? War Gott nicht mehr? Achtung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott. Von Gott verlassen. Aber vom Vater? Unmöglich verlassen. Umso mehr als nur noch sein Geist zu ihm zurückkehrte. Und als nun in deine Hände der Geist des Sohnes in den Händen des Vaters war. Ich fahre so weiter. Da sprach er zum Sohn, mein lieber Sohn. Jetzt als Geist allein, ohne Seele und ohne Leib, bist du mir gerade recht, dass ich dich, das heißt nur deinen Geist, wohin sende? Zurück in die Tage Noahs, wo Geister, was sich leisteten. Geister sind immer Engel. Und sind nicht allzu mal Engel, die Geister. Ja. Also in dem Fall wäre Christus auch ein Engel, nicht? Und Engel heißt auch ein Gesandter. Jetzt ist der Geist Christi ein Gesandter. Ja. Der Geist Christi vom Vater gesandt in die Gerichtsstätten von den Geschöpfen, die Engel waren, hohe Engelfürsten. Und als die sahen, die haben kein Weib und keine Ehe und deshalb was, als die nun von oben sahen, wie dieses Menschenpärchen eins werden konnte, sie werden ein Fleisch sein, eins werden konnte, da ließen sie sich gelüsten, das möchten sie auch einmal, das möchten sie auch
Und was haben die Herren sich geäußert? Im Jakobusbrief? Nein, im Judasbrief lesen wir. Ja, schau mal Judas auf.
Ja. Du sprichst immer nur darüber, Judas.
Ah, so. Ja. Danke, danke, danke.
Du, und Arthur, Gott, Geist, hat eine Seele. Und seine Seele hat gelitten, den Tod von Herrn Jesus, und ist mit dem Herrn Jesus gegangen, durch den Tod durch. Auch wieder auf der Steg. Die sind eins mit dem Vater gewesen. Und hat nie verlassen den Herr Jesus. Nur der Lieb hat sich dann verwandt zu Verstehungslied. Aber der Geist und die Seele vom Vater ist mit dem Sohn durch alles durchgegangen, mit zu Verstehen.
Ja, ja. Gott war in Christus, bitte. Also, nimm mal so nehmen. Ich will mal gerade kurz bei dem Ausdruck bleiben. Wer ihr aber seid in Christus. So, wie viel Mal kommt das vor? Ein wenig nachdenken. In Christus. Das All wurde durch Christus geschaffen, das ist klar. Dann. So. Und wir haben die Gnade Gottes aufgrund von Golgatha in Christus zu sein. Und jetzt wissen wir, so wie von Melchisedek geschrieben steht, ohne Anfang und ohne Ende, gelten diese Worte nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Wenn Gott in Christus das All erfüllt, und so ist es, dann ruht ja das ganze All mit Christus in Gott, das ganze All. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir in Christus auch den ganzen unendlichen Raum zur Verfügung.
Es gibt keinen Tod. Achtung nochmal, und es gibt kein Tod. Wenn der Herr, ein neuer Mensch, den Geist in mein Herz geleitet hat, so ist der Geist nicht mir, sondern sie. Und wenn ich eine Freude habe am Herzen, ist es nicht meine Freude, sondern seine Freude. Und wenn der alte Mensch stirbt, ist Seele, die sich mitfreut und mit dem Geist ihm, sein persönliches Eigentum, auch durch den Tod durch. Das zeigt Paulus ja schon.
Sterben
ist mein Gewinn.
Wie du das jetzt
verstehst? Das, was der Herr in mein Herz gelegt hat, der Geist, das ist sein Geist, und die Seele, die sich mitfreut tut, wirkt ja der Geist in meinem Herz hinein. Und es gibt ja die Stelle, gib mir, mein Sohn, dein Herz.
Ja.
Also mein Herz gehört dem Herr mit dem ganzen Empfinden. Jawohl. Nicht mit dem Seelischen, sondern die Seele. Mir gehört ihm. Das ganze Empfinden, das ist ja bewirkt durch den Geist Gottes in ihm. Das gehört ja nicht mir selber.
Ja.
Das ist ja ihm. Da innen trage ich schon eine göttliche Natur.
Ja, ja.
Ob ich lebe oder sterbe, dann gehört, das lege ich nur die äußeren Schalen ab. Und wird verwandelt, wie der Paulus das sagt. So sehe ich.
Also, maximale Punktförmigkeit jeder von uns kann etwas anderes sagen. Und ich will jetzt nicht den Richter spielen, wo immer der, der von mir etwas hören rechtfertigt werden. Jedem, der kommt, Recht geben. Ja, du hast auch Recht, du hast auch Recht, du hast auch Recht. Ne? Aber geistlicherweise ist das unendlich. Mit allen nur denkbaren Möglichkeiten an Herrlichkeit und Heiligkeit und so weiter. Räume ohne Ende, Leben ohne Ende, Herrlichkeit ohne Ende. So reich sind wir. Sind wir fertig mit dem ersten
Punkt? Wir schließen den achten Punkt im ersten Teil ab mit den Versen 28 bis 30 in Psalm 107. Wir lesen aber den Zusammenhang.
Ach so, ja.
Er spricht, Vers 25, er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen, es zerschmilzt in Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener, und zunichte wird alle ihre Weisheit. Dann schreien sie, Vers 28, dann schreien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Vers 29, er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen. Vers 30, und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie, unser Thema Führungen Gottes, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Er führt heraus aus der Finsternis, aus den Drangsalen, und er führt in den ersehnten Hafen.
Also, sowohl Ausgang, er führt sie heraus aus den Drangsalen, führt und führt sie in den sicheren Hafen.
Dass sie, sich freuen und beruhigen.
Also,
und nun wieder die Aufforderung gilt für die genannten Geistwesen, gilt für Völkerscharen und Nationen, gilt auch für uns. Mögen sie Jehova preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Jetzt der Punkt 9, vorletzter Punkt im ersten Teil. Er selbst führt nicht in Versuchung. Der Herr selbst führt nicht in Versuchung. Jakobus 1,13. Weil ja die bange Frage auch immer wieder gestellt wird oder genannt wird, ja, wie kann Gott in sowas hineinführen, in die Nöte, in die Kriege? Da darf uns das Wort belehren, er selbst führt nicht in Versuchung.
Aha.
Das lesen wir jetzt.
Ja. Und dann haben wir noch einen Satz formuliert, was er denn macht, dass trotzdem eben alles geschieht. Die Kriege und Tod und Not und Elend, ja.
Also Punkt 9, er selbst führt nicht in Versuchung, Jakobus 1,13.
Er selbst
führt nicht in Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht.
Aha.
Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, und selbst versucht er niemand.
Und vom Vater noch weniger.
Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Hier haben wir ja alles. Jetzt dürfen wir noch ergänzen, es sind nämlich Anträge von heiligen Engeln, die er genehmigt. Er selbst führt nicht in Versuchung, sondern allenfalls genehmigt er Anträge von heiligen Engeln.
Ja, haben wir verstanden? Ja, sind also das ganze Gesetz hat Israel empfangen. Myriaden von Engeln. Ja. Und dann ist jeweils ein, nicht ein Mittler, haben wir gelernt, nur ganz schnell, sondern ein Abgeordneter wurde auf den Sinai, also Gott selber sowieso nicht, ein Abgeordneter wurde von der Versammlung vieler Hunderttausend von Engeln, die das Gesetz angeordnet haben, Gott vorreden, dürfen wir das Gesetz so auf dein Volk Israel legen. Und lang nicht alles hat Gott genehmigt. Ja, aber was er dann genehmigt hat, wurde auf Israel gelegt. Das ist jemand da, der die Stelle kennt, Luise, du?
Galater 3, Vers 19 und 20 hast du jetzt in Worten schon ausgelegt, da steht geschrieben, Galater 3, 19, warum nun aber das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same, Christus, käme, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers, eines Abgeordneten
der vielen.
Und Messikäs.
In der Hand eines Abgeordneten, erklärt Paulus weiter, ein Abgeordneter, aber nicht von einem einzigen Gesandt, sonst, das könnte ein Mittler sein, ne?
Ja. Ja.
Wenn meine Frau hören würde, dass zwei Brüder Krach haben miteinander, die könnte mir sagen, du hast doch probiert, doch mal mit den zwei zu sprechen, ne? Dann bin ich ein Mittler, dann bin ich ein Vermittler. Aber kein Abgeordneter, ne? Ja. Und alle Abgeordneten, wie heißt denn in London das Regierungsgebäude? Zum ganz im englischen Weltreich. The House of Parliament. Das sind immer die fähigsten Sprecher, die Abgeordneten. Stimmt das? Selbstverständlich. Ja. In der Hand von vielen, vielen, in der Hand eines Abgeordneten. Gott aber ist einer.
Einer. Gott aber ist einer. Das war die Galater 3 Stelle.
Ja.
Es sind also Anträge von heiligen Engeln zu beachten, die Gott genehmigt. Wir denken auch an Hiob, diese Sache des Antrages Satans. An Hiob vor Gott, welches Gott genehmigt, diesen Antrag. Auch dann, nur insoweit wird Gott diese Anträge genehmigen, eine wichtige Einschränkung und Ergänzung, wird nur soweit Gott genehmigen, soweit es die Betreffenden ertragen können. Ja. Dazu lesen wir 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, 13. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie, die Versuchung, ertragen könnt. Einzige Ausnahme mit diesem Maß, welches zu ertragen ist, ist Paulus. Bei Paulus geht dieses Maß über Vermögen hinaus. Das ist die einzige Stelle.
Nur bei Paulus.
bei diesem der war etwas, Herr Paulus, der war so eine zähe Natur. Den konnte Gott leiden, Schmerzen, furchtbare Seelennöte ihn damit belasten, dass er die Welt kommt, so dass wir erstens am Leben verzweifelten, braucht es aber in Paulus etwas, dass wir am Leben verzweifelten und weil wir über Vermögen gequält wurden.
Das lesen wir.
Bei Paulus ist über Vermögen.
Ja.
Aber dann hat er sich besonnen und gesagt, sich gesagt, das ist ja ganz in Ordnung. Mein alter Mensch lebt ja gar nicht mehr. Was mir jetzt da an dem Leibe nach, an Nöten und der Seele nach widerfährt, ne? Das kann es in Ordnung. Was gehört denn? Das muss sein um der Gerechtigkeit, wieder um der Engel willen, dass die Lieben meckern können. Ja, natürlich, der Paulus, der kann machen, was er will und so weiter. Und immer lässt es für uns nicht an ihn heran, dass wir ihn zur Verzweiflung bringen können.
Wir lesen diese Stelle in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9 von Paulus, dass Paulus über Vermögen leiden musste. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, sagt Paulus, liebe Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns, er meint sich, Paulus in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Und jetzt erklärt er das auch, wir selbst aber, er meint sich und vielleicht auch seine nächsten ihn umgebenden Brüder, wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst.
Ich habe ja das Urteil des Todes nicht nur unterschrieben, sondern mein alter Mensch, was mich da redet, das wurde ja mit Christus gekreuzt, das existiert überhaupt nicht mehr. Das sind geistliche Realitäten, die allen menschlichen, weltlichen Gesetzen widersprechen, Horn sprechen. Und das sind die geistlichen Realitäten. So.
Wir können also, wenn uns solches andeutungsweise widerfährt, Nöte, können wir also mit Paulus sagen, wir selbst hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde. Er meint Christus. Der letzte, zehnte Punkt in diesem gewaltigen ersten Teil, die Führungen Gottes, die so wunderbar sind. Wieder Psalmverse. Psalm 43, 1. Gott führt meinen Rechtsstreit. Unser Thema, Führungen Gottes. Gott führt meinen Rechtsstreit. Psalm 43, 1. Psalm 43, 1. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit wider eine lieblose Nation. Von dem Manne des Trugs und des Unrechtes errette mich. Psalm 74 ergänzend, der Vers 22 im dritten Buch der Psalter, 74, 22. Stehe auf, o Gott, führe meinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung von den Toren, den ganzen Tag. Noch einmal, stehe auf, o Gott, führe deinen Rechtsstreit.
Also, zu was um Rechtsanwalt empfiehlt dies Bibel zu gehen, unseren Rechtsstreit zu führen.
Zu Gott selbst. Er führt unseren Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung von den Toren den ganzen Tag. Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher. Das Getöse derer, die sich wider dich erheben, steigt auf beständig. Psalm 74, ein Psalm von Asaph war das. Und nun nochmal ergänzend, Psalm 119, vom Rechtsstreit führen.
Aha.
Psalm 119, der 154. Vers.
Aha, 154, da sind wir mal 22.
Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Belebe mich nach deiner Zusage.
Liebe Geschwister, wenn wir Gelegenheit hätten, irgendwo in einem Geschwisterkreis, wo wir hören, ah, die gehen jetzt zusammen vor ein weltliches Gericht, sagen wir halt, habt ihr keinen besseren Rechtsanwalt? Soweit, ja.
Wir lesen abschließend noch zum Rechtsstreit aus Jesaja 51 noch den 22. Vers. Abschließend zum ersten Teil. So spricht Jehova, dein Herr und dein Gott, der die Rechtssache seines Volkes Israels gemein führt. Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher, den Kelchbecher meines Grimmes. Du wirst ihn hinfort nicht mehr trinken.
Das wird doch heißen. Volk ist auch nicht.
Und ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sprachen, bücke dich, dass wir darüber hinschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich und gleich einer Straße für die darüber Schreitenden. Kam mir diese Straße wieder. Nun, liebe Geschwister, haben wir den ersten Teil zu Führungen unseres Gottes, die wunderbar sind, haben wir in 10 Punkten, haben wir die aus unserem teuren Gotteswort beleuchten lassen. Der Herr führe uns in diesen Punkten weiter, in seinem Geiste. Halleluja, Amen.
Halleluja, Amen. Liebe Geschwister, weil das jetzt erst der erste Teil ist von 4 Teilen. Keine Angst.